Hallo zusammen, ich bin auf einem Hype-Train. Ich glaube, das hat es so fast noch nicht gegeben in längerer Zeit, dass ich mal so gehypt war von einem Film. Und da sage ich einfach wirklich, schau mal die Trailer und schau mal, was das Filmstudio umsetzt. Es geht um Alien Romulus. Mephisto, wie hast du es?
Ja.
In der 52. Folge von Schau mal in unserem neuen Format. Ich bin da eingestiegen und habe einfach meinen Hype-Train gelauncht. Es catcht mich. Wie hast du es mit Romulus?
Ich steige auf bei Alien Romulus. Ich meine, wir haben sie ja schon angedeutet und wir freuen uns ja eigentlich immer wie mehr drauf. Und jetzt, wo auch ein bisschen ein längerer Trailer draussen ist, wo man schon ein bisschen mehr sieht, er ist so die Spürli zu lang, hätte ich gesagt. Das hat ein bisschen weniger, aber er ist immer noch nicht too much. Aber ja, auf jeden Fall. Endlich, vielleicht, also ich hoffe es wirklich, Herr Alvarez, ein guter Alien-Film wieder. Ein guter Horror-Alien-Film mit den Elementen, die Alien immer ausgemacht haben seit Ende 70er Jahre, wo wir auch immer wieder darauf hinweisen, wie so ein Säurli, was sich immer wieder dreht. Kann ich nicht mehr als das sagen. Ich freue mich.
Aber ich doppel jetzt im Fall noch gerade einen nachher für die, die nicht zu viel können bekommen von Romulus. Hast du das mitbekommen, dass 20th Century Fox mit dem Fred Alvarez ein VHS-Tape kreiert hat? Das ist so ein Special-Feature-Tape, ein Trailer-Tape, das sie gemacht haben. Und das gibt es in realer Promo-Version. Und da gibt es via IGN das Video, wo man kann schauen kann, 1:1 digital auf YouTube. Und es ist gewaltig, weil es ist eigentlich auch das VHS-Format im, so im 4:3-Stil und die Auflösung nicht wirklich richtig gut. Und es ist wirklich special, weil wir einfach der 80s-Groove, also sprich, wo die ersten Alien-Filme sind aufgekommen, in diesem Special-Feature voll abfeiert. Und es gibt auch das Video.
Das finde ich cool, ja.
Das ist wirklich krass. Also er beschreibt es dann auch, einfach so das Back-to-the-Roots-Feeling zu den alten zwei Alien-Filmen. Das,
nein, also wirklich an alle Generationen, alle, die gerne Horrorfilme haben, an alle, die gerne Creature-Horror haben. Ich weiss, wir mussten durch einen Bass durch, was Alien-Filme angeht, aber ich habe wirklich ein gutes Gefühl jetzt bei dem neuen. Covenant war ein Schmarrn, die vorherigen waren ein Schmarrn. Wir haben wirklich eine stetige Abwärtsspirale gehabt, mit wenigen Ausnahmen bei der Alien-Franchise. Aber jetzt, glaube ich, hat der Alvarez begriffen, um was es geht. Und was die ersten, insbesondere die ersten zwei Filme ausgemacht hat. Und das kann er jetzt, glaube ich, auch in eine neue Welt transportieren. Ich bin gespannt. Ich kann deinem Hype-Train also durchaus zustimmen.
Vor allem, was wir ja hier immer auch wieder besprechen, ist, dass er wirklich stark auf Practical Effects gesetzt hat. Das finde ich mega schön. Und ja, wie gesagt, nicht verpassen, bleibt dran, was das angeht.
Lustiger Hinweis, es gibt ja das berühmte Facehugger Creature Alien aus den Filmen, das werden die einen oder anderen kennen, das springt eigentlich aus dem Alien-Ei raus, direkt in ihr Gesicht und tut die sozusagen nachher mit dem Alien infizieren. Von diesem Facehugger gibt es ein lustiges Video, wo der Alvarez zeigt, da haben sie für gewisse Szenen wirklich als Robotronik, Mechanik Teil baut und lässt es so rumfahren und es sieht wirklich recht krass aus, müsst ihr mal googeln.
Vor allem nicht nur das, also er hat ja allgemein eben Alien eigentlich auch wieder mit diesen Animatronics geschafft und sogar
richtig,
auch Gänge oder und die ganzen Sachen wieder praktisch aufbauen mit Bühnenbildern und all dem mit den Hintergründen. Also wie gesagt, atmosphärisch könnte echt ziehen und er kommt ja da Mitte August, am 16. August wird er in Kino kommen und also ich kann euch garantieren, mein Sitz ist schon reserviert, also das kann ich mir nicht lang gehen.
Wir werden alle gehen, ich hoffe, wir können so zusammen schauen, es ist unser Ziel ja, dass wir da zusammen schauen,
ja.
Also wir haben, das gibt wieder mal so ein Happening.
Voilà. Ja, ich weiss nicht, schwenken wir mal gerade über zu einer komplett ein bisschen anderen Thematik vielleicht.
Yes.
Wie ist das mit Marvel? Ist da etwas gesehen?
Hast du da also weißt, es ist ja so. Jetzt hat ja... Du hast jetzt... Ich haben wir einen Monolog studiert, seit etwa vier Tagen, wenn ich mir das so schön trinke. Ich stelle mir das so vor, das ist so ein Pitch-Room Und ganz vorne an einem langen Tisch steht der Kevin Feige und sagt, Jungs und Mädels und alle dazwischen, wir hatten einen Backlash gehabt, macht mir Vorschläge. Wir müssen wieder, hey, Marvel muss wieder belebt werden. Ihr seht, wir brauchen wieder neues Blut. Es braucht wieder neue, fresh Ideen. Unsere Franchise ist irgendwie in dieser aktuellen Phase am runterfallen. Auf Berndeutsch gesagt. Was schlägt ihr mir vor? Und dann haben die wahrscheinlich 1000 Vorschläge gemacht und die Writers und Writerinnen haben alle gesagt, hier und da, man könnte doch, und wir haben kreative Ideen. Und dann hat Kevin Feige gesagt, wisst ihr was? Alles Scheissdreck. Das können wir nicht brauchen. Wir machen alles wie vor 10, 15 Jahren. Bitteschön. Und das Resultat sehen wir jetzt im aktuellen Trailer bei Captain America Brave New World, weil von dem willst du nämlich reden.
Genau, von dem wollen wir reden. Wir haben dort reingeschaut in den Captain America Brave New World und man sieht dort auch beim Titelbild die rote, grosse Hang, die der Schild nimmt, sprich der Red Hulk, der ja dann vorkommen wird. Und am Schluss vom Trailer, in Foreshadowing, wird man etwas Kleines sehen von ihm. Und ja, sie haben ja gedacht mit dem Cast, oder wenn sie dort nicht weiterkommen vom Plot, dann nimmt man halt noch ein paar Schauspieler dazu, vielleicht, die noch etwas bewirken können.
Ja, Nero, also, auch Harrison Ford, nein, komm, das ist doch alles für nichts mehr, wirklich. Was ist denn los?
Das Problem
ist einfach... Ich verstehe es einfach nicht.
Oder weißt du, berühmte Namen sind in Amerika natürlich gegangen, oder? Wir haben hier noch den Giancarlo Esposito, der als Schauspieler durchaus für hat, müssen wir hier sicher deponieren. Aber der Giancarlo wird das wahrscheinlich vielleicht auch nicht gerade wirklich können retten. Also, sie probieren hier den Trailer, wir müssen ja noch ein bisschen auf den Trailer eingehen. Ich glaube, man sieht hier, oder eigentlich der neue Captain America, ehemalig Falcon, der da präsentiert wird und jetzt halt ein neuer Auftritt hat und der Harrison Ford da noch so ein bisschen als Präsident und so und es geht ein bisschen ab und der Giancarlo, der glaube ich ein bisschen mehr als Terroristenrolle, glaube ich, ein bisschen, oder?
Richtig, so ein ja. Eine Bösewichtrolle, ja. Wenn man ja nicht das erste Mal spielt, von dem her, ja.
Aber so ein bisschen gibt einem nicht wirklich grosse neue, aber wie du
es sagst. Ein guter Kollege von mir hat mir gerade vorgestern gesagt, er hat den Trailer auch gesehen und wir haben noch darüber diskutiert und er hat mir gesagt, er wirkt wie ein billiger Abklatsch von Winter Soldier. Und genau das habe ich auch gedacht, als ich den Trailer angeschaut habe. Man will so den Down-to-Earth Captain America-Vibe wieder beleben und macht es auf die schlechtmöglichste Art und nichts catcht mich in diesem Trailer. Nichts. Es ist alles so bla bla, die Geschichte, ich habe keine Ahnung, was jetzt mir da erzählt wird. Ich habe ja schon Falcon and the Winter Soldier eine absolut mittelmäßige Serie gefunden, wo ja hier wahrscheinlich auch gewisse Anknüpfpunkte werden vorkommen. Also für mich belanglos. Das ist sicher nicht der Weg für mich, wie Marvel wieder zu Glanz und Glorie kommt. Das ist mein Fazit vom Trailer.
Ich denke, da bin ich auch ein bisschen bei dir. Ich bin ja immer noch so ein bisschen in diesem Halbwegs-Comic-Streik verblieben. Aber bei Marvel ist es wirklich so, sie finden den Weg im Moment, glaube ich, zurück nicht in diesem Trailer. Und der wird ja erst im 25. rauskommen, muss man hier noch dazu sagen.
Korrekt.
Jetzt der 2.25. Also es geht noch ein Weile, weil sie sind eigentlich schon zurück, oder, vom Filmmaterial, das sie lancieren, von der Filmmenge her. Aber nichtsdestotrotz, es bleibt ein Fragezeichen, ob sie irgendwie in dieser Serie von den Marvel-Filmen wieder mal etwas Grossartiges landen können. Und ja, wir bleiben skeptisch. Brave New World wird es wahrscheinlich nicht.
Ja, dann gehen wir doch gerade weiter. Was sehen wir als nächstes im Petto?
Ja, ich weiss jetzt nicht, ob wir vielleicht thematisch noch so zu den Gladiatoren vielleicht gleich über den Weg.
Heikles Thema. Wird heiß diskutiert im Internet und natürlich schau mal, muss auch darüber reden. Was würdest du so sagen? Jetzt ist er also da. Lang haben irgendwelche KI-Trailer, wo irgendwelche Leute selber gebastelt haben, überall im Internet sind rumgeschickt worden. Jetzt ist aber der erste richtige Trailer zu Gladiator 2. Ridley Scott, seinem Nachfolgefilm von seinem legendären Gladiator mit dem Russell Crowe, wo man schon lange gewusst hat, dass der kommt und man weiss auch, dass er das Jahr noch ins Kino kommt, aber irgendwie hat man sich so ein bisschen bedeckt gehalten, ist lange nichts umgegangen. Und ja, es ist noch speziell.
Ja,
also, ja Tommy, jetzt ist er also da. Mhm. Der echte Trailer. Wie bist du reingekommen?
Nicht so richtig, weil ich dachte, das ist wirklich ein KI-Trailer, immer noch. Also, ich bin zuerst so im Zweifel verblieben, passt das jetzt alles zusammen, so wie das zusammengewürfelt ist. Also, gewisse KIs können sogar besseres Zeug erstellen. Nein, ist jetzt ein bisschen böse, aber es passt so nicht, manchmal, denke ich mir, in diesem Trailer. Also vor allem, wir haben da zusammen ein bisschen vorbesprochen, noch wegen dem Soundtrack zusammen. Und es geht, No Church in the Wild kommt da drinnen vor, von der Hip-Hop und Jay-Z und Kanye West, oder? Wo einfach im Trailer innen gebraucht wird und noch ein bisschen verwurstelt wird, als Gladiator Trailer-Soundtrack. Und ich bleibe dabei, das ist echt wirklich sehr unpassend. Also ich habe das Gefühl, wir beide
also haben ja auch gewisse, nicht da, wir, nicht also, wir müssen vielleicht also, mal sagen, wir sind ja überhaupt nein, nicht. Also es hat hier nichts mit Hip-Hop der Antipathie gegen das Musikgenre zu tun.
Nein,
aber Sandalenfilme wirken einfach extrem, bekommen gerade so einen trashigen Vibe, wenn man mit solchen Musikstücken arbeitet. Und dann muss man es wirklich finde ich gut verpacken. Und das ist hier, finde ich, gar nicht gelungen. Wenn man den Vibe so ein bisschen vom alten Gladiator, der sich sehr schwer nimmt, historisch so ein bisschen, wo die akkurat sind, aber gleich natürlich auch mit fiktiven Elementen, die damals schon geschaffen hat, klar. Aber gleich, oder? Der Film hat sich immer selber sehr ernst genommen und die Schwere und Breite und die Emotionalität. Genau. Und das bricht extrem, wenn du dann mit solchen Elementen schaffst. Und und das ist schon ein bisschen angetönt, weißt, oder? Der Denzel, ja.
Weißt du, das Ding ist ja, oder, wenn wir gerade noch beim Soundtrack bleiben, oder? Wir haben hier den Hans Zimmer, der beim Gladiator 1 einfach wirklich die Mystik und den Touch von dem Ganzen einfach untermauert hat. Wir wissen, der Hans Zimmer, ein grandioser Komponist meinerseits, wirklich, er kann viel machen, was Stimmungsbilder angeht und so. Das hat er für mich im ersten Gladiator extrem gut hergebracht. Also die Bildsprache mit der Tonalität von Hans Zimmer, das hat einfach verhangen im ersten Teil. Und jetzt hier wird einem ein bisschen etwas verkauft, so ein bisschen das Club-Culture-Genre, wo man einfach Gladiator halt grosse Menge noch mehr reindrücken will, sage ich jetzt provokativ, und eben so auf Trends hochgeht. Oder?
Du hast ja mir im Vorgespräch so ein bisschen angetönt, dass du so das Gefühl hast, das ist so ein bisschen ein Problem, das Hollywood nicht nur mit diesem Film hat. Mhm. Wie ist das? Also du hast ja dort so ein darauf hingewiesen, ja, du hast das Gefühl, das zieht sich ein bisschen durch, sind deine Worte gewesen. Ich will es dir jetzt nicht ins Maul legen, aber du kannst vielleicht besser sagen, was du gemeint hast. Also ich habe darum das Gefühl eben auch ein bisschen. Man will sich irgendwie so anbiedern bei einer jungen Generation, um die Leute wieder ins Kino zu holen, die vielleicht eher ein bisschen Kino müde oder Kino faul sind. Und das macht man mit so so wie sich auch alte weiße Männer irgendwo im Hollywood, in ihrem Schreibtisch sich das vorstellen, wie man dann nachher muss die Trailer gestalten, damit eben die Generation wieder ins Kino geht. So kommt das für mich ein bisschen über, so ein bisschen gesucht, ein bisschen nicht echt. Oder ist das, was du auch siehst?
Ja,
oder
ja.
Gehe ich zu weit? Oder?
Nein, völlig. Also ich finde eben, in der Tonalität vergreifen sie sich, weil es nennen, in dieser Pop-Art oder Culture Clash, das ist so ein Clash, der nicht zusammenpasst, oder? Du hast eigentlich wie etwas, das so authentisch wirken soll und auch gut produziert soll werden, aber dann mischst du eben dort so ein bisschen den Vibe rein, oder, von der Popkultur, wo eben alle ein bisschen kennen, sei das Soundtracks, sei das Stimmungen, sei das auch so ein bisschen schon sogar schauspielerisch manchmal, oder? Du hast ja auch gesagt, der Denzel kommt dem vor, als er jetzt manchmal bei Training Day innen hockt, oder?
Ja, es gibt schon lustige Memes.
Ja, es gibt so Memes, oder? Wo wirklich so Memes wirken. Ja. Denzel Washington ist ein erhabener Schauspieler. Er hat wirklich sehr gute Rollen. Gerade wenn es um sei es jetzt Ghetto-Filme wie Training Day oder eben irgendwie Malcolm X
American
oder
whatever. American Gangster, fantastisch.
American Gangster.
Voilà. Russell Crowe auch noch. Da wäre mit der Verbindung zu Gladiator.
Ja, das kann er. Aber es ist eben der nicht Gangster, der in Gladiator gesucht wird. Oder? Und das ist die Vibes, die ich meine. Oder? Sie vermischen hier genre-technische Vibes, die sie den Schauspielern ein bisschen mitgeben oder regietechnisch, die einfach unpassend wirken. In einem Historiendrama oder Film, der so dramatisch
Ja,
werden
und, das kannst du halt nicht so bringen, oder? Also wenn man bedenkt, dass im ersten Gladiator ist Joaquin Phoenix, wo ja mitgespielt hat, oder? Wo ganz einen anderen Vibe versprüht hat, wo auch sich ganz anders ausdrückt und so weiter. Und gleich, ich meine, ein Denzel, der kann das ist nicht das Problem. Aber offenbar hat man ihm Songs auf den Leib geschrieben. Man hat es irgendwie ein bisschen moderner interpretieren. Man hat der Denzel wirklich so ein bisschen die Attitude, die er eben aus anderen Filmen hat, ausspielen lassen. Wo ich einfach muss sagen, das passt halt auch nicht in einen Gladiator-Film.
Ja.
Also es ist wirklich, für mich ist das Fazit, ich muss es vorwegnehmen, der Film bietet sich an bei einem Publikum, was er nicht wird erreichen, zumindest nicht so. Und für so dumm halte ich einfach jetzt die junge Generation definitiv nicht, dass sie das Gefühl hat, wow, wir haben ein paar coole Soundtracks drinnen und der Denzel, der ein bisschen coole Sprüche macht, hey, wir gehen Gladiator 2 schauen. Hey, sorry, also die haben hier mehr Auge für Qualität, absolut. Und da tut man die Leute ein bisschen für dumm verkaufen. Und das finde ich ein bisschen schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, die Vibes haben ja auch, oder? Das wird auch so optisch maximiert im Sinne von grösser, bigger, better. Aber nennen das mit den Schauspielern, oder? Du sagst, es ist ein Paul Mescal, ein Pedro Pascal, wo drinnen spielen.
Es sind grosse,
gute, super Schauspieler.
Absolut.
Aber ich prognostiziere leider nach dem Trailer, ich glaube, am Skript und an der Aufmachung, an der Tonalität wird der Film meines Erachtens, das ist mein erster Eindruck, daran wird er scheitern. Tonalität.
Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, der Paul Mescal, der versprüht für mich kein Charisma, wie ein Russell Crowe damals, schon im Trailer nicht. Also, der ganze Film ist ein Rohrkrepierer und ich glaube, der Moski war es, wo wir das erste Mal haben über die Ankündigung schon mal geredet. Ich glaube sogar, es war in der Vorschau, in der Jahresvorschau, hat der Moski mal gesagt, das ist so ein Film, der keinen zweiten Teil braucht. Und das finde ich eben auch ein bisschen. Und ich weiss nicht, was mir jetzt der Film neu erzählen soll.
Hey, eigentlich ist es, wie du sagst, der erste hat ja auch eigentlich eine minimalistische Rachegeschichte in dem Sinn. Aber sie hat verhaben. Sie hat optisch verhaben, sie hat inhaltlich verhaben. Es ist stimmig gewesen, oder? Und wie du sagst, kann man jetzt das nochmal erzählen? Braucht es das? Muss das sein? Naja, wir sind mal vorsichtig.
Ja, Gladiator 2. Wir werden auch gleich schauen, aber wir sind sehr skeptisch. Ich glaube, das ist das Fazit, oder?
Absolut. Ja.
Jetzt würden wir, glaube ich, ins Horrorgenre wechseln, oder?
Ich gehe noch ein bisschen rüber, ich würde sagen.
Also, was haben wir da zu bieten?
Ja, etwas, wo du natürlich extrem darauf gewartet hast. Der Nosferatu. Ja! So.
Ich freue mich, ja.
Der Nosferatu-Trailer haben sie rausgehauen. Der Eggers also ist
der erste Lang.
Der erste Lang, muss man so sagen, genau. Ja, du als Eggers-Fan, ein bisschen bitzweit.
Ja, Eggers-Fan. Ja, also, bitzweit schon mal.
Ein bisschen.
Ja.
Was sagst du?
Ich finde einfach, wie er Filme macht, sehr, sehr gut. Ja. Ich muss sagen, eine ganz eigene Stimmung. Schauspielerisch schon jetzt, muss ich sagen, das, was mir der Trailer zeigt, er zeigt mir schon nicht zu viel, finde ich. Das finde ich okay bis jetzt. Ich weiß nicht, ob dann nochmal ein Trailer mehr rauskommt vor Weihnachten. Er wird ja im Dezember rauskommen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich freue mich auf die Adaption von dieser Ur-Horror-Story, was ja da eigentlich auch ist, die Ursuppe. Ich meine, der Nosferatu als Figur, als Wesen ist natürlich gehört zu den Ursprüngen vom Horror-Kino. Zur Ursprung vom Vampir-Kino müssen wir nicht darüber diskutieren. Und er bedient sich jetzt dort also beim Ursprungsmaterial sozusagen.
Also wir müssen vielleicht noch einwerfen. Nosferatu ist aus den 20er Jahren. Das ist wirklich, das kann man wirklich sagen, 100 also Jahre. Oder?
Krass,
also das ist über 100 Jahre.
Das ist wirklich auch schon Filmgeschichte, Horrorfilmgeschichte. Und auch grosse Schauspieler haben schon den grossen Vampir verkörpert. Und darum hat er da ein Erbe anzutreten, das natürlich gross ist. Und seine Interpretation wird auch, das zeigt der Trailer, mit seiner berühmten Machart, mit natürlichem Licht, natürlichen Einstellungen. Vermischt sich aber auch ein bisschen mit ein paar Hintergrund- und CGI-Einstellungen, die jetzt ein bisschen atypisch sind für ihn. Das hat es auch schon bei Northman gegeben, in gewissen Szenen, aber es war noch nicht so ausgeprägt gewesen, wo er dann doch nicht überall auf Kulissen zurückgreift. Insbesondere, wenn es so, sag jetzt mal, weite Einstellungen sind, wo man Städte sieht und so weiter, dann wird es so ein bisschen digital. Das merkt man. Mir hat jetzt das noch nicht so stark rausgerissen. Ich glaube, man muss dort abwarten, wie es dem ganzen Film ist. Aber ich finde schon mal die Stimmung, die überkommt und William Dafoe, der ja auch wieder eine zentrale Rolle wird haben, ich bin sehr, sehr gespannt. Bin wirklich gespannt. Aber ich freue mich immer noch drauf, auch wenn es da vielleicht ein, zwei Einstellungen gibt, wo ich denke, ist jetzt nicht so typisch Eggers.
Ja, das mit dem Digitalen, das sagst du, wo dann wirklich so Städtebilder vor Vogelperspektiven sich ein bisschen drüber fliegen, reinfliegen. Dort habe ich schon so ein bisschen Gefühl gehabt, braucht es das jetzt, das digitalisierte Stimmungsbild, weil es für mich nicht so ganz passt, das Ganze. Mhm. Aber ja, sei verziehen, wenn er es nicht zu viel braucht, ist sicher okay, weil sonst die Kulisse cool wirkt und eben auch die ganze Kamera und oder Filter, die er hat, der ist ziemlich wirklich düster. Zappenduster-Einstellungen, die er auch hat. Das braucht so. Und,
gut, ja.
Und das Casting oder, ist Who is Who. Hier haben wir ja den Aaron Taylor Johnson in der Rolle als Friedrich Harding. Dann haben wir den Bill Skarsgård als Count Erlock, oder eben die Vampirenfigur und so. Also wir haben hier wirklich William Dafoe als Professor, Albin Eberhard und. Also es ist ein grandioses Cast. Und da verspreche ich mir doch auch einiges davon, weil das sind namhafte, gute Schauspieler, wenn das Skript stimmt. Und Eggers ist ja berühmt eigentlich, dass er ja gute Skripts machen kann. Und es wird so ein bisschen ein Weihnachtsgeschenk. He? Es ist
ein Weihnachtsgeschenk, ein Horror-Weihnachtsgeschenk. Nach dem Oktober, richtig.
Voilà.
Nach dem
angekündigt
für Weihnachten. 24. Aber das ist ja nicht der letzte Horror-Tipp für heute, gell? Du hast ja noch etwas im Gepäck.
Genau. Es ist eigentlich die ganze Geschichte um Le Vaudelac. Vaudelac, das ist so eine französische Produktion, eigentlich schon im 23. Aber es poppt jetzt in Amerika eigentlich auch ein bisschen auf und auch hier zu Europa. Hat auch gewisse Filmfestival anscheinend relativ gut abgeschnitten. Und es geht eigentlich auch so ein bisschen in eine vampireske Mittelaltergeschichte rein. Also es ist da so der französische Gesandte vom König, der sich da in einem Wald verirrt und dann bei einer Familie unterkommt. Und ich muss sagen, es ist schon starker Tobak. Also ich weiß nicht, wie es dir ist gegangen. Also es ist, glaube ich, nicht für zarte Gemüter, Le Vaudelac. Also wie hast du noch wahrgenommen, den Trailer?
Er ist schon sehr blutig zum Teil, aber auch sehr practical Effekt. Wirklich so, er hat auch so einen Filter, als wäre es ein Film aus den 60er Jahren. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist. So 60er, 70er. Oder hat es wie so einen Retro-Filter drauf. Ich nehme an, das ist sicher beabsichtigt. Weil der Film spielt ja in einer Zeit, die weit zurückliegt. Aber gleichzeitig ist das Bild auch noch so, hat auch noch so mal nicht unbedingt jetzt etwas mit dieser Zeit zu tun, sondern der Filter wirkt da so ein bisschen wie, als hätte man es mit der alten Kamera aufgenommen. Weißt du, was ich meine?
Genau.
Und ich weiß nicht, das ist so ein Stilmittel. Versprüht er. Genau, das ist aber, ich glaube, ein Stilmittel. Mhm. Und wir wissen ja klassischerweise, dass die Franzosen eine grosse Historie und auch ein gutes Händchen auch für Horrorgeschichten haben. Hier verbindet man so ein bisschen Kostüm, Historie mit Horror. Ich habe die Geschichte nicht gekannt, mir sagt es nichts. Ich habe es auch von dir jetzt erst gerade darauf auflöpfen. Aber es sieht noch spannend aus und könnte sicher noch den einen oder anderen speziellen Schockeffekt haben, den man vielleicht nicht so tausendmal hat gesehen. So.
Es ist irgendwie, glaube ich, noch abgeleitet im Fall von einem Roman, das habe ich jetzt auch gerade erst noch herausgefunden, von Alexei Tolstoi. Also es scheint da auf alten Romanen zu basieren, wo der in diesem Horrorgenre verknüpft wird und so. Also es ist spannend, vor allem, ich finde auch die Handschrift ist auch sehr französisch von den Kostümen, wie du es erwähnst.
Ja, ein bisschen
außergewöhnlicher, oder?
Geschminkt, wie sie sind, wie sie kostümiert sind, absolut. Ja.
Interessant.
Yes. Genau.
Ja, wo sind wir noch? Ja, ich weiss jetzt nicht, das Ganze mit Zweiten Weltkrieg, da haben wir zusammen doch auch schon relativ viel gesehen. Ich habe da auch einen neuen Trailer zur Thematik gesehen. Die Fotografin auf Deutsch und auf Englisch heisst Lee. Das ist von dieser Militärfotografin, oder Elizabeth Lee Miller, die da verkörpert wird von Kate Winslet. Wie hast du den Kriegsfilm, sprich Fotografie, Historiendokumentation, also Historienfilm
ist ja eigentlich so, das ist ja wie eine Porträtierung.
Ja.
Ich schlage dort ein bisschen eine Brücke zu Civil War. Ich habe dort auch ein bisschen ähnliche Probleme oder befürchte, dass ich ein bisschen ähnliche Probleme könnte haben. Die Idee des Films ist ja, jemanden zu porträtieren, nicht in einem dokumentarischen Film, aber in einem Spielfilm, der Beobachter ist in einem Szenario Krieg. Und da gibt es gewisse Parallelen zum aktuellen Ex-Kino-Hit Civil War, wo wir hier schon ausführlich darüber geredet haben. Da könnt ihr gerne mal unsere Civil War-Folge reinhören, noch unter dem Filmfenster. Und ich habe hier vielleicht auch wieder ein bisschen das Problem, dass mich da ein bisschen rausreisst, auch jetzt, wenn ich den Trailer schaue, weil es wieder die Beobachterrolle ist.
Ja.
Vielleicht tue ich mir jetzt wieder verfrüht Unrecht, aber weil ich jetzt gerade ein bisschen prompt bin vom Civil War, ich weiss, andere Zeit, andere Voraussetzungen, es ist ein Weltkrieg, es ist es ist nicht ein fiktiver Konflikt, es ist ein reeller Konflikt, aber das macht es eben nochmal anders. Und ich habe hier, glaube ich, schon mal gesagt bei uns im Podcast, dass ich ja eben mit so Filmen, die eben im Zweiten Weltkrieg Szenario spielen, und auch so ein bisschen eine spezielle Herangehensweise suchen, wie zum Beispiel der Klassiker und Oscar-prämiert La Vita e Bella, wo ich auch hier auch schon gesagt habe, dass ich dort nicht so reinkomme. Und hier ist es zwar jetzt nicht das Komödiantische, das einfließt, sondern es hat mehr zu beobachten. Ich kann es noch nicht so sagen. Ich bin neutral.
Wir tun ja immer wieder so die Frauenrolle ansprechen, oder? Und ich finde,
ja, absolut.
Jetzt finde ich hier...
Und Kate Winslet ist eine absolute Granatenschauspielerin. Also wirklich fantastisch.
Ja, ja.
Jetzt gerade in einer Serie zu
drum sehen,
jetzt habe ich gerade das Blackout, wie sie heisst, aber also die ist wirklich grossartig, und die darf man auf keinen Fall auf ihre Titanic-Rolle reduzieren. Das wäre ein riesiger Fehler.
Ich finde eben gerade in dem Sinn, weil so eine weibliche Regisseurin ist, Ellen Kuras, die den Film produziert hat, mit aber einer weiblichen Hauptrolle, mit einer Kriegsjournalistin, finde ich, könnte Kate Winslet mal echt wieder eine starke Frauenrolle verkörpern. Es wird auch von Sky produziert übrigens. Es ist eine Sky Original Produktion, wo sie haben reingeschossen. Und rein vom Production Value sieht so solid aus. Ich denke, es könnte die Scharte, die du meinst, von Civil War, wo man so gesagt hat, das ist jetzt ein bisschen unauthentisch, oder? Da habe ich jetzt beim Trailer hier das Gefühl gehabt, es wirkt für mich nahbarer, authentischer, vor allem auch der Shock Value, den sie selber verspürt, oder? Als Kriegsreporterin, oder? Weil sie dort mehr Gefühl hineingibt in das Drama, in die Geschichte hinein, die sich dort entwickelt während dem Zweiten Weltkrieg. Also das glaube ich schon, dass sie das relativ authentisch kann bringen. Und man muss natürlich auch sagen, gell? Es ist ja sehr Ausnahme gewesen, dass überhaupt Frauen so nach an Krieg kamen im Zweiten Weltkrieg. Und das ist so auch wahrscheinlich schon eine außergewöhnliche Story. Ich selber kenne sie noch nicht wirklich im Detail, aber es ist ja hoffentlich authentisch umgesetzt. Ja.
Absolut, ja.
Genau. Also ich gebe da vorsichtig gute Credits, weil ich denke, Kate Winslet, wie du es sagst, ist eine starke Schauspielerin, und wenn das Drehbuch stimmt, glaube ich, könnte uns da gleich, trotz der Thematik Zweite Weltkrieg, wo man schon viel hat gesehen, vielleicht gleich noch etwas Gutes erwarten.
Ja. Ich weiss, du willst jetzt wahrscheinlich ins Serienfach wechseln, oder hast du noch filmtechnisch etwas
auf dem Radar? Ich glaube, etwas, was dir auf dem Herzen liegt, weil du da mit einem Schauspieler, den du immer sehnsüchtig erwartest, dass er mal so ein bisschen frechere oder bösere Rolle annimmt.
Wir haben eben zusammen telefoniert, und jetzt hat er eben auf mich gehört.
Ja.
Der Hugh Grant. Wir reden vom Hugh Grant. Als ich ja mal gesagt habe hier im Podcast, hey, der Hugh Grant, der soll doch einfach mal so ein bisschen mehr Bösewicht-Rollen spielen. Der soll mal ein Bond-Bösewicht, das war, glaube ich, mein Zitat gewesen, wenn ich es richtig im Kopf habe, er soll doch mal Bond-Bösewicht spielen. Und siehe da, A24 hat das wahrscheinlich gelost und hat gesagt, jetzt machen wir einen Film mit unter anderem mit Hugh Grant, wo Heretic heisst, wo er tatsächlich in einer Horror-Thriller-Produktion mitwirkt. So wirkt zumindest der Trailer auf mich, ob ich dem Genre würde ich nicht platzieren.
Also Horror-Thriller, glaube ich, kann man sagen, ja.
Eben ja, ja, so in die Richtung, oder? Und jetzt tatsächlich als, das darf man schon sagen, weil das verratet der Trailer, er ist dort ein Bösewicht, eigentlich auf dem Papier so eine klassische Horror-Story, muss man fairerweise sagen. Frauen, die irgendwie unterwegs sind und das sind offenbar, ich weiß nicht, sind es Mormoninnen oder zumindest religiös.
So missionarisch kann man sagen, ein bisschen unterwegs.
Sie missionieren, sie läuten bei einem Haus, das ein älterer Herr aufmacht, gespielt von Hugh Grant. Wollen mit ihm sie haben missionarische Aufgabe, sie wollen natürlich über Gott reden, etc. Er bittet sie rein und den Rest vom Trailer müsst ihr selber schauen und aus dem entspinnt sich nachher ein Katz-und-Maus-Spiel. Klingt jetzt nicht wahnsinnig innovativ. Ich meine, Häuser, jemand wird reingelockt, es passiert etwas Schlimmes. Es ist jetzt auch nicht wirklich die Horrorprämisse, die wir noch nie hatten. So fair muss man sein. Aber ich bin gespannt, was der Hugh Grant jetzt aus dieser Chance macht, wenn er mal so eine ein bisschen ernste, böse Horrorrolle da verkörpern, weg von seinem Image, das er als jüngerer Darsteller sicher hatte. Und hier so ein bisschen, ja, man darf es ein bisschen sagen, so ein eine Art Psychopath in diese Richtung wahrscheinlich wird verkörpert, da verratet der Trailer noch nicht alles. Man spielt hier ein bisschen mit Religiosität, mit religiösen Themen, mit Spiritualität, mit der Hinterfragung auch von dem, mit Schicksal, da gibt es gewisse Andeutungen. Ich glaube, das wird so ein bisschen auch so die Guideline sein von diesem Film. Und mehr muss man da auch gar nicht drüber verlieren. Oder ja, wie war dein Eindruck gewesen?
Ja, ich denke, dass dort ein bisschen die Fesseln vielleicht gelöst werden, wie du sagst, beim Hugh Grant, oder? Weil er fast schauspielerisch viel, er ist facettenreich. Vielleicht kommt da die Facette, die jetzt du lange darauf gewartet hast, dass man die ihm mal geben kann, oder? Bei Dungeons & Dragons hätte er ja die schon ein bisschen anteasen, natürlich jetzt nicht im nächsten Kontext.
Das
war
so ein bisschen bitterbös. So ein bisschen
joking-mässig, aber jetzt hier kann er natürlich ein bisschen abgründiger werden. Und ich muss sagen, ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen gespannt, weil wer kann das? Ich glaube, das traue ich ihm zu, dass er den Freak-Faktor oder eben der so ein bisschen Psychopath, wenn man das natürlich so umschreiben will, das gibt ihm. Weil das haben andere Schauspieler auch schon bewiesen und das tut manchmal gut. Dass eben solche Leute nochmal eine Chance bekommen auf andere Rollen, die sie jetzt klassischerweise noch nicht so hatten. Wir sind gespannt auf Heretic.
Absolut.
Ja, ich wechsle komplett noch einmal schnell die Genre als Film. Es ist mir etwas aufgeploppt. Ich weiss nicht, ob hier die Leute bei Schau mal Name Kung Fu Hustle ein Begriff ist als Film. So eine überdrehte Asian Martial Arts Kung Fu Chance, die völlig übertrieben ist, aber sehr, sehr funny mit sehr viel Comedy-Elementen und so. Und ich habe da einen Trailer gesehen, der sich ein bisschen dem Genre bedient, dem over-the-top Asian Kung Fu Martial Arts Style. Also wir reden hier ein bisschen über das Zeug fliegen. Und das ist Twilight of the Warriors Wallet In. Das ist eine spezielle Geschichte. Das ist so ein Action-Asian-Thriller aus Hongkong. Und es ist noch funny, weil ich früher ja sehr viel so Jackie Chan, Sammo Hung, Jet Li, whatever, habe viel geschaut aus dem Hongkong-Kino. Und Sammo Hung ist dort auch wieder dabei. Also altgediente.
Sammo Hung ist dabei.
Action.
Ich muss vielleicht mal schnell einwerfen, ich habe eben nicht gesehen. Den tust du dir ja solo vorstellen. Ich kann
nicht
viel dazu beitragen. Aber du hast mich ein bisschen lustig gemacht im Vorgespräch. Ja,
ja, weil ich denke, er ist außergewöhnlich. Und wenn man eben auf die abgedrehte Asian-Action so ein bisschen Date, denke ich mal, kann er wirklich funny sein. Eben, einerseits ist er überdreht, aber er hat auch einen anderen, ernsten Touch zum Teil. Also er wirkt auch dunkel und düster, weil Wallet City vielleicht noch schnell als kleine Erklärung. Es geht dort um Kuan Lon. Das ist ja der Wallet City in Hongkong gesehen, die dichtbevölkerteste Stadt vor Erde mal gesehen. Das haben sie dann in den Mitte 90er Jahren abgerissen, die Stadt, oder? Und schnell als kleiner Funfact, also dass ich das hier auch gesagt habe, das war so dermaßen dicht bevölkert, dass pro Quadratkilometer 1,3 Millionen Leute in dieser Wallet City, und die hat es wirklich gegeben, gelebt haben. Das ist Wahnsinn. Und es gibt auch Bilder im Internet, wenn es jemand Wunder nimmt, gibt es Aufnahmen von dieser Wallet City, also in alten. Und das ist, sie hat das irgendwie nachgebaut, anscheinend als Kulisse gebraucht, die ummauerte Stadt. So dicht an dicht, das ist so ein Netzwerk, also Wahnsinn. Ich weiß nicht, hast du auch schon mal von dieser Wallet City noch gehört?
Nein, ich habe das eben nicht gekannt. Mir sagt das eben nichts. Ich habe das irgendwie auch historisch ein bisschen verpasst. Ja. Ich werde mich aber jetzt mal noch einlesen, weil so Sachen finde ich recht spannend.
Wow, das ist wirklich, das ist wirklich spannend, ja. Cool. Wow. Was haben wir noch auf dem Tableau?
Ich habe nur noch einen kleinen Tipp, den nur ich gesehen habe, der dich aber wird interessieren. A, weil Land, B, weil Musik, C, weil du gerne so Filme hast. Und zwar habe ich den Trailer zu Kneecap geschaut. Kneecap ist ein irischer Film, der bereits an diversen Filmfestivals gelaufen ist, im Frühjahr von diesem Jahr. Und jetzt ja, wird im Kino auftauchen. Offizieller Release habe ich leider noch nicht gefunden, vor allem nicht bei uns in der Schweiz, ob es überhaupt einen wird geben, weil es eine relativ kleine Produktion ist. In Irland wird er im August in Kinos kommen, als schon angedeutet jetzt. Es ist ein irischer Film vom Rich Pepiat. Er porträtiert die Entstehungsgeschichte vom echten Rap-Trio Kneecap, gleichnamig wie der Film, was tatsächlich gibt, der übrigens auch schon grosse Hits hat. Sie sind sogar beim Jimmy Fallon auftreten, könnt ihr mal googlen auf YouTube. Die sind drei Iren. Und dort wird eigentlich so ein bisschen porträtiert, wie ihr Werdegang war und wie ihr Weg zum Erfolg ist entstanden. Und neben den Leuten selber vom Rap-Trio, die mitspielen, also sie spielen sich auch selber, haben wir ihre weiteren Rolle noch, der Michael Fassbender, ein grosser Schauspieler, der sich für diese kleine irische Produktion also auch noch der gibt, da freue ich mich eben immer drauf, wenn er mal wieder so eine kleine Rolle spielt und nicht in einem Blockbuster mitspielt. Und es ist nicht nur ein irischer Film, es ist auch noch ein wahnsinnig gälischer Film. Also,
Gaelic.
Es wird sehr viel gälisch, es wird sehr viel gälisch geredet. Es ist sehr viel mit Untertiteln, das sieht man schon im Trailer, damit wenigstens international die Leute da etwas mitnehmen können. Und die gälische Sprache, die ja in Irland also zweite Amtssprache ist, die wird auch sehr stark thematisiert und ist auch ein wichtiger Bestandteil von der Entstehungsgeschichte von diesem Rap-Trio, weil die haben nämlich am Anfang, das kann man verraten, der Trailer verratet, haben die nur Rap-Songs in Gälisch gemacht. Und alle Produzenten und alle, die ihnen gesagt haben, hey, Kollege, niemand wird das hören. Ich meine, außerhalb von Irland kennt das kein Schwein. Und selbst innerhalb von Irland sprechen die damit vielleicht, ich weiss nicht, eine ganz mini, kleine Community an. Was macht ihr überhaupt? Und das ist übrigens auch ein Bestandteil von dieser Band, von diesem Trio und von dieser Geschichte. Und es sieht wirklich mega interessant aus. Er hat auch gewisse Preise schon gewonnen am Sundance Film Festival, unter anderem. Und er hat auch, ist als bester irischer Film ausgezeichnet worden, irischsprachiger Film ausgezeichnet worden bei den Galway Film Fleet Awards. Auch beim Sydney Film Festival hat er eine Nominierung für einen offiziellen Wettbewerb gehabt. Also, ich bin gespannt, ich kann euch leider noch nicht sagen, wenn er kommt. Aber ich bin grosser Irland-Fan und solche Filme interessieren mich wieder. Und eine Empfehlung an dich.
Schau noch den Trailer. Ja, ich denke. Oh, ich, wo Irland auch sehr schätze und kulturell, wie du es sagst, war es auch funny gewesen, wenn man mal zu Irland war und das gälischste Doppelbenamsungen, die sie in Irland noch pflegen, gälisch und zierische, dass man das dort so aufpoppt. Also, okay, I'm in, ich schaue rein. Ich schaue es an.
Yes.
Nein, also. Etwas Kleines, und da handle ich es nur schnell ab. Sie probieren es nochmal, einen Rennfahrerfilm zu machen, und zwar, er heisst einfach F1. In der Hauptrolle von Formula One, es geht dort um Sonny Hayes, wo der Brad Pitt spielt, der Rennfahrer, um das Konkurrenztum. Der Javier Bardem hat dort auch noch eine Rolle. Der ganze Rennstall rund um die Formel 1 wird hier aufgebröselt, Rennszenen. Ich sage jetzt mal vorsichtig, die Rennszenen sind schon mal 100 Mal besser als Gran Turismo, das zum Teil mir hat übergebracht. Die Frage ist, es ist so ein bisschen Special Interest. Ich denke, man muss ein bisschen Formel 1-affin sein, der, wenn einem das interessiert und das natürlich noch einmal als Rennfahrer-Story frei erzählt mit einem Superstar wie der Brad Pitt, Wunder nimmt, könnte es theoretisch etwas sein, was man ihm antun kann. Also als Rennfahrer-Hoffnungsschimmer, der da im Kino punkten kann. Er wird erst im Sommer 25 kommen. Aber vielleicht rein optisch sieht er mal zumindest nicht sehr schlecht aus.
Du bist ja von den letzten Rennadaptionen nicht so begeistert gewesen, wie Gran Turismo. Gell?
Genau, weil einfach viel der digitale Müll reingeflossen ist und auch die ganze Emotion, die das hat ausgelöst, die eben sehr, dort sind wir wieder bei diesem Popkulturphänomen, wo ich finde, es ist zu wenig authentisch. Oder, man hat andere Produktionen gesehen, Ford vs. Ferrari oder aktueller noch Ferrari selber, habe ich gar nicht mal so schlecht gefunden. Muss ich hier Lanzen brechen, hat auch seine Schwächen. Aber Ferrari als Motorsportfilm, sage ich jetzt mal, ist auch schon wieder ein bisschen besser geworden. Also es ist noch nicht aller Tage Abend, was Motorsport oder Autofilmen angeht. Wir sind gespannt.
Ja, ich glaube, da sind wir durch mit den Filmen, oder? Da können wir Kurti noch ein paar Serien hinterher nachschiessen. Es hat auch ein paar Serientrailer gegeben. Nicht so viel, das können wir schon mal sagen. Da halten wir uns auch grösstenteils kurz, aber wir werden gleich noch darauf hinweisen. Soll ich mal den Anfang machen? Oder liegt irgend etwas?
Ja, gut, mal. Etwas brennt mich.
Mal wirf es rein, komm.
Es ist das Aichi-Studio von Japan, ein berühmtes Anime-Studio, das unter anderem auch Ghost in the Shell realisiert hat, wo Netflix ja als durchaus Investment da Anime-Serien lassen produzieren. Und das ist ein namhaftes Studio, kann man so sagen. Also rein von der optischen Geschichte, sie hier haben, ob das die Story verhält, es geht hier um Terminator Zero. Die Frage ist, hat man jetzt auf das gewartet, dass es ein Anime gibt im Terminator-Format? Ich muss sagen, der Trailer sieht nicht mal so schlecht aus, eben zumindest optisch und so, aber der inhaltlich auch wirklich wieder kann mitziehen. Was sagst du? Terminator Zero-Serie?
Also, ich habe eigentlich keinen Pfifferling mehr gewettet auf die Terminator-Franchise, weil die ist eigentlich noch schlimmer dran wie die Alien-Franchise nach mir. Ja. Also das ist meine persönliche Meinung. Und ich bin wirklich ein Arnold Schwarzenegger-Fan der ersten Stunde und auch von der Entstehung von dieser Franchise. Aber die letzten paar Filmadaptionen und die nicht sagende, schon fast B-Movie-mäßige Serienadaption, das ist für mich alles irgendwie Müll gewesen. Da bin ich gar nicht reingekommen. Ich muss aber sagen, ich habe wie wir ja hier schon mehrere Mal festgestellt wir sagen es immer wieder, schaut mal gute Animationsserien, es gibt wirklich gute Sachen und ich bin auch jemand, der wie du gerne gute Animes hat und mir hat es jetzt noch gecatcht, ob mich diese Story reinreisst, werde ich dann sehen, weil ich doch ein bisschen... Ja, so richtig mal mit das Franchise im Ganzen nicht mehr so packen. Aber der Trailer an und für sich hat interessant ausgesehen.
So, ich sage hier aber mal...
Aber ich persönlich muss wirklich sagen, da gibt es andere Animationsserien, die ich noch drauf warte.
Absolut.
Auch bei Netflix.
Ich denke aber, gerade wenn es um Cyborg und die Thematik geht, entwickelt zumindest Japaner immer für mich eine größere Tiefe. Ich habe Ghost in the Shell hier schnell erwähnt. Ich finde auch in der Comic-Adaption, die Japaner sind dort viel mehr erhaben, eine gute Storyline, da hoffen wir jetzt mal bei Terminator drauf, dass sie das werden schaffen, in dieser Umsetzung. Und da bin ich wirklich noch so gespannt, weil das hat gute Beispiele immer wieder geliefert und schaut es noch mal an, wir bleiben dran, es wird eine 8-Episoden-Geschichte, also nicht allzu lang.
Sehr gut. Nein, was haben wir noch als nächstes?
Etwas, was du dich mega freust. Etwas, was du dir mega brennst drauf. Mal, dein Apple TV Plus Abonnement brennt schon.
Aber ich tue vorher noch schnell eine Batman-Serie reinwerfen.
Aha.
Dann komme ich dann gerade weiter zu dem, was du ansprichst.
Also,
ich wollte noch schnell beim Animationsthema bleiben. Und zwar ist es so, dass es wird eine neue Batman-Serie auf Amazon Prime, auch noch im Sommer. Und zwar, die spielt wieder in den 50er Jahren und dann in den neuen Trailer gesehen und die sieht so ein bisschen auf Retro gemacht aus. Heisst Batman The Carped Crusader und da freue ich mich noch drauf, muss ich sagen. Da werde ich mal reinschauen. Dann ist so ein bisschen Lust.
Okay, genau. Okay. Jetzt habe ich das schon ein bisschen vorweg noch, deine Freude, oder? Also, du würdest wahrscheinlich binge-watchest die durch. Du hast mir das schon wirklich unterlegt. Es geht hier um
die Serie. Ich habe mich schon ausgelassen im Vorgespräch.
Nein, Scherz beiseite, wir kommen auf den Punkt. Es geht um Time Bandits. So, Mephisto, was kannst du mit Time Bandits anfangen?
Ja, ich habe ja hier schon mehrere Mal gesehen, dass ich leider nicht mehr grosser Taika Waititi-Fan bin. Das muss ich einfach leider Gottes sagen. Und ich sage immer noch, er hat sich jetzt dem Klassiker, muss man schon fast sagen, bedient, nämlich von Terry Gilliam als Director. Den werdet ihr kennen, Time Bandits, der wirklich ein grossartiger Film war, ein sehr spezieller Film und eigentlich auch so ein Filmklassiker, kann man schon fast sagen, für mich persönlich jetzt. Vielleicht siehst du das anders. Und zwar ist der aus dem 81 und das ist wirklich so ein bisschen ein Klassiker, der hat damals unglaubliche 5 Millionen US-Dollar gekostet, darf man sich fast nicht mehr überlegen. Hey, grossartige Leute mitgespielt, der Sean Connery, John Cleese, Michael Palin, Craig Warnock, Shailene Duvall, also wirklich ein unglaublich besetzter Film. Und diese Story, die wird jetzt wieder neu aufgelegt und wird jetzt als Serie verwurstelt durch Taika Waititi und er kann den Charme nicht in die Moderne transportieren. Er lässt wieder den Waititi-Humor einfließen. Man muss hier auch sagen, das Original hat natürlich auch humoristische, sehr viele humoristische Züge und Anteile, absolut. Aber es wirkt alles so platt. Es wirkt jetzt schon, die Charaktere sind so theatralisch und irgendwie auch schlecht, kommt es über. Und es hat mich wirklich gar nicht begeistert.
Ich weiß noch.
Negativ.
Vielleicht
aber vielleicht hast du ganz eine andere Meinung.
Nein, es geht. Eine andere Meinung darüber habe ich vielleicht, weil vielleicht ist es eine provokative Frage, sind wir nicht das Zielpublikum? Ich glaube, vielleicht ist das wirklich, wenn man es aus den Kinderaugen anschaut, und da wäre ich gespannt, was zum Beispiel meine Kinder über so etwas würden vielleicht sagen. Ich habe das Gefühl, es ist Teenager und vielleicht noch ein bisschen drunter, so ein bisschen als Zielpublikum gewählt. Und wenn man es mit diesen Augen anschaut, also mit diesen Kinderaugen, sagen wir mal, das in einem anderen Licht erscheint, da bin ich jetzt noch gespannt, wie das könnte wirken könnte. Aber wie du sagst, für einen selber als erwachsene Person denkt man jetzt, ist jetzt eher wieder so ein bisschen. Und ja, das ist aber noch spannend zu sehen, eben, wie wirkt es auf jemanden, oder? Je nach Genre und Alter. Ja. Ja,
so.
Ich glaube, wir haben das meiste durch. Es hat, glaube ich, noch, ich habe zwar jetzt noch gerade aktuell nicht gesehen, ein Stranger Things Teaser hast du noch erwähnt.
Ja, ja, aber er ist eben so behind the scenes. Er sieht noch nichts aus, aber hier einfach schon mal der Hinweis drauf. Stranger Things Season 5 kommt ja nächstes Jahr. Alle warten drauf. Es ist ja wirklich eines der letzten grossen Highlights, glaube ich, serienmässig, wo im Moment bei Netflix noch am Laufen ist. Und ja, das ist etwas, wo alle darauf warten. Aber wir werden auch dann nochmal darüber reden, wenn der richtige Trailer da ist. Aber es scheint sich anzubahnen, dass da etwas kommt.
So ein Foreshadowing. Ja, da haben wir, glaube ich, hier einen Schlusspunkt. Ich denke, bleibt interessiert, schaut rein. Ich hoffe, es hat etwas gehabt, was euch hier interessiert hat. Und ich wünsche euch eine gute Serie und Film. Wochen, Sommerwochen und bis gleich wieder im im Schaumal, sorry.
Ja, und dann fädle ich aus. Merci vielmals, bis zur nächsten Folge und wir hören uns wieder bei Schaumal. Wenn es wieder so weit ist, wir haben wieder neue Themen am Start. Macht's gut, viel Spass, tschüss zusammen.